Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tino Jan.
Mit sofortiger Wirkung vorläufig suspendiert. Das ist ein Justizvollzugsbeamter aus Dresden, weil er, wie heute rauskam, wohl das Leck in der Justiz war. Er hat den Haftbefehl gegen einen Iraker veröffentlicht, der beschuldigt wird, am Mord des 35-Jährigen in Chemnitz beteiligt gewesen zu sein. Die Konsequenz ist eben seine Suspendierung und die Ermittlungen gegen ihn, die jetzt laufen. Währenddessen gelobt der Ministerpräsident Sachsens Kretschmer heute Abend auf dem sogenannten Sachsengespräch eine lückenlose Aufklärung von all dem, was seit letztem Samstag in der Stadt passiert ist. Wir schauen uns an, welche Erwartungen die Menschen an dieses Gespräch mit ihrem Ministerpräsidenten eigentlich haben. Außerdem sprechen wir noch über ein anderes Loch, die ISS, die internationale Raumstation, auf der unter anderem ja Alexander Gerst sich befindet, hat eins, die Soyuz-Kapsel ist betroffen. Das ist die Kapsel, die die Astronauten immer nehmen, wenn es nicht mehr geht, also sozusagen das Fluchtfahrzeug. Weltraumschrott hat angeblich dieses Loch verursacht. Es handelt sich um ein kleines 1,5 mm, aber nicht ungefährlich. Astrophysiker Michael Büker sagt jetzt, es gibt nicht nur das Loch, sondern auch einen Streit zwischen Houston, der ISS und Moskau.
Die Kontrolle in Moskau ist entschlossen, das Loch mit einem flüssigen Harz zu verschließen, das dann aushärtet, während Alexander Gerst vorgeschlagen hat, eher etwas, das man wieder entfernen kann, wie zum Beispiel einen Gummistöpsel. Die Gespräche sind, wenn man sich ein bisschen mit der Raumfahrt auskennt, geradezu dramatisch.
Und wir schauen uns in diesem Podcast heute auch an, welchen Plan die Bundesregierung eigentlich hat, damit Wohnraum wieder bezahlt wird. Das und mehr gibt's jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer stellt sich heute im Bürgerdialog den Fragen der Chemnitzer. Das Format nennt sich das Sachsengespräch und es ist Zufall, dass es heute in Chemnitz Station macht im Stadion vom Chemnitzer FC. Aber es passt irgendwie auch zur aufgeheizten Stimmung. Wir hören mal ganz kurz rein, die Kollegen von NTV.
Also mein Name ist Monika Kraus, ich bin Krankenschwester hier aus Chemnitz. Und ich würde als erstes mal eine ganz kleine Lanze für Sie brechen. Für Sie. Weil Sie im Ansatz der Erste und Einzige waren, der uns Chemnitzer nicht pauschalisiert als Nazis hat. In einem kleinen Interview habe ich da so einen Ansatz gehört und das fand ich schon mal gut.
Das ist eine Bürgerin und ihre Meinung, die wir da gerade hören. Da kommt der Ministerpräsident recht gut weg. Er hat diese Veranstaltung vor gut 50 Minuten eröffnet mit einer Schweigeminute für den ermordeten 35-Jährigen von letztem Samstag. Nadine Lindner ist unsere Reporterin vor Ort. Sie ist vor dem Stadion. Nadine, hast du die Leute genauer beobachtet, die zur Veranstaltung gegangen sind? Was war dein Eindruck? Was sind die Erwartungen?
Am Anfang haben die Leute so ein bisschen ihre Erwartungen geäußert hier in Chemnitz. Es ist ja interessant, das ist eine Gesprächsreihe, mit der Michael Kretschmer ja quasi durchs Land tourt, in vielen Landkreisen auch schon war. Ziel dieser Unternehmung, dieser Sachsengespräche ist eigentlich, dass er quasi den Leuten so ein bisschen, naja, aufs Maul schauen will, gucken will, was die Leute bewegt und was halt sonst Themen sind, die halt sonst nicht so einfach den Weg in seine Staatskanzlei finden. Und dass jetzt quasi wenige Tage nach diesen Ausschreitungen, auch nach diesem Mord in Chemnitz stattfindet, das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Wunsch. Prinzipiell war die Stimmung eher so ein bisschen, naja, freundlich abwartend, würde ich sagen. Viele waren dann schon irgendwie ganz froh, haben das auch anerkannt, dass Kretschmer da ist. Nicht nur Kretschmer, sondern quasi auch das halbe Landeskabinett hat den Weg hierher gefunden. Auch die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig von der SPD, die ist hier in Chemnitz im Stadion. Man war zwar froh, dass die Leute kommen zum Reden, hat dann aber auch so ein bisschen eingeschränkt, naja, was dann am Ende rauskommt, müsse man halt sehen. Das, was ich jetzt aus der Halle so höre, beziehungsweise auch über Twitter lesen kann, ist, dass die Stimmung schon recht aufgeheizt ist, dass es auch den ein oder anderen Buhruf, Pfiffe gegeben hat gegenüber Kretschmer, auch gegenüber der Oberbürgermeisterin. Das Ganze geht bis 21 Uhr hier heute Abend und es wird sicherlich interessant sein, die Leute dann auch nochmal selber zu fragen, was sie so denken, wenn sie aus der Halle rauskommen. Man versucht jetzt von Seiten des Kabinetts nicht nur über diesen Mordfall zu reden, sondern auch zum Beispiel über andere Themen, die die Leute bewegen, wie zum Beispiel die relativ schlechte Verkehrsanbindung von Chemnitz, die auch seit Jahren immer wieder beklagt wird.
Lass uns kurz bei der Stimmung bleiben. Die rechtspopulistische Bürgerbewegung hat ja auch zur Demonstration vor dem Stadion aufgerufen. Wie ist da momentan die Situation?
Also ich stehe so ein bisschen abseits in einer Seitenstraße und kann quasi das Stadion hier sehen. Im Moment ist es so, dass sich mehrere hundert Demonstranten, knapp 1000 sagen auch andere Augenzeugen, bei Pro Chemnitz zusammengefunden haben. Ich habe das Gefühl, da bröckelt gerade die Teilnahme ein bisschen, weil hier relativ viele Leute, die offensichtlich von dieser Demo kommen, so in kleineren Gruppen hier durch die Straßen laufen, manche mit einem Bier in der Hand, manche nicht. Ich konnte auch so ein paar Sprechchöre hören. Die Polizei ist allerdings mit einem Großaufgebot, auch mit Unterstützung der Bundespolizei, hier im Einsatz. Das heißt, man will chaotische Szenen wie am Sonntag, aber auch wie am Montag hier quasi um jeden Preis dann auch verhindern.
Lass uns noch mal ganz kurz auf eine Nachricht des Tages schauen. Der Haftbefehl gegen einen Iraker, der im Verdacht steht, den Stadtfestbesucher am Samstag ermordet zu haben, ist ja vor ein paar Tagen im Netz aufgetaucht. Und jetzt ist ein Justizvollzugsbeamter aus Dresden deshalb vom Dienst suspendiert worden. Welche Erkenntnis hast du da für uns noch?
Ja, das ist quasi die Nachricht des Tages gewesen. Das hat ja wirklich für großes Entsetzen gesorgt, nachdem man dann quasi wusste, dass Leute, die beim LKA arbeiten, bei Pegida-Demos sind, gab es heute quasi zwei in Anführungszeichen Erfolge. Was das anbelangte, der LKA-Mann ist nicht mehr im Polizeidienst. Er wird irgendwo anders im Staatsdienst jetzt arbeiten. In gegenseitigem Einverständnis hat man das heute gemacht. Und wegen dieses durchgestochenen Haftbefehls ist es so, dass dieser Justizvollzugsbeamte, der das durchgestochen hat, veröffentlicht hat, eine Erklärung auch abgegeben hat. Der Mann heißt Daniel Zabel und hat gesagt, ja, er kann sich das nicht länger anschauen. Er möchte nicht, dass die Medien weiter über den Tathergang quasi manipulieren können und er möchte nicht, dass die Menschen weiter über die Veränderungen im Land belogen werden, was sie dazu führt, dass sie vielleicht Veränderungen, die sie hier erleben, nicht weiter wahrhaben wollen. Also es ist durchaus auch eine umfangreiche und auch politische Erklärung, mit der sich Daniel Zabel an die Öffentlichkeit gewandt hat, über seinen Anwalt. Jetzt ist er suspendiert, aber man wird natürlich auch sehen, was ihm dann strafrechtlich möglicherweise noch droht.
Sagt Nadine Lindner, die für Deutschlandfunk Nova live vor Ort ist in Chemnitz vor dem Stadion, in dem momentan noch das Sachsengespräch stattfindet mit Ministerpräsident Kretschmer. Alle neuen Entwicklungen und Erkenntnisse bekommt ihr natürlich hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Loch. Verdammt nochmal, ein Loch. Genau diese Probleme hat jeder Fahrradfahrer, da ist es noch harmlos, oder wenn man im Schlauchboot unterwegs ist, da ist es auch nicht so problematisch. Schwierig wird's auf einer Raumstation im All. Soll aber jetzt passiert sein, die ISS, die Internationale Raumstation, soll getroffen sein. Es soll einen Riss geben da oben über die Gefahr für die Crew. Unter anderem ist ja da Alexander Gerst mit dabei. Sprechen wir jetzt mit dem Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, Michael.
Hallo, guten Abend.
Wie hat man denn gemerkt, dass es auf der ISS ein Problem gibt?
Ja, in der letzten Nacht zwischen Mitternacht und 1 Uhr ungefähr sind die Kommandanten auf der Erde darauf aufmerksam geworden, dass es einen Druckabfall gab. Und es wurde aber entschieden, dass der Druckabfall so gering ist, dass die Astronauten nicht aus ihrem Schlaf Zyklus geweckt werden. Und heute an unserem Nachmittag um ungefähr 13 Uhr wurden dann die übrigen Aktivitäten des Tages abgeblasen und die Reparatur des Lochs in Angriff genommen.
Aha, was ist genau passiert?
Man weiß, dass es ein Loch gibt in dem Soyuz-Raumschiff, in einem bestimmten Teil des Soyuz-Raumschiffs. Davon sind zurzeit 2 angedockt. Und in jedem dieser Soyuz-Raumschiffe können 3 der Astronauten oder Kosmonauten zurück zur Erde. Und die müssen sozusagen als Notfallausweg auch jederzeit einsatzbereit sein. In der Außenwand eines dieser Raumschiffe wurde ein Loch entdeckt. Alexander Gerst war tatsächlich der Erste, der es gesehen hat. Er hat etwas sehr Menschliches getan, wie er im Gespräch mit der Bodenkontrolle zugegeben hat. Er hat erst nicht mehr seinen Finger drauf gehalten. Das Loch ging glücklicherweise augenscheinlich nicht direkt raus ins All, sondern ist zwischen mehreren Metallschichten, zwischen Innen- und Außenwand, ein eher komplexerer Schaden, der dann zunächst mit einer Art Klebeband geflickt wurde.
Das heißt, der Alexander hat erstmal so rumgepopelt mit seinem Finger, oder wie?
Er hat es tatsächlich sehr detailliert beschrieben, das ist in der Raumfahrt auch üblich. Er hat gesehen, dass der Stoffüberzug, der normalerweise innen im Raumschiff liegt, beiseite sozusagen geschoben war. Hat dann noch weiteren Stoff beiseite geschoben, um sich Sicht zu verschaffen. Hat dann den Finger draufgelegt, um eine Spüreprüfung zu machen sozusagen. Also so ist es gewesen.
Jetzt habe ich in den Meldungen gelesen, dass der Auslöser Weltraumschrott gewesen sein könnte. Was weiß man da mehr?
Das könnte sein. Es besteht sozusagen jederzeit die Möglichkeit, dass ein Mikrometeorit, also ein winziger Stein, oder ein Stück Weltraumschrott die internationale Raumstation treffen kann, insbesondere in der Größe von wenigen Millimetern. Denn in dieser Größe kann man solche Teile nicht von der Erde aus verfolgen und kann keine Ausweichmanöver einleiten. Im aktuellen Fall haben sich die Kosmonauten allerdings das Loch genauer angeschaut und festgestellt, dass es nicht geradeweg raus ins All geht, also kein durchgehendes Loch ist, sondern offenbar eher zwischen den verschiedenen Metallschichten in einer komplexen Weise verläuft. Das spricht zwar eher gegen einen Einschlag von außen, aber was es sonst sein könnte, darüber gibt es zurzeit keine guten Ideen.
1,5 Millimeter, ne? So groß soll das wohl
ungefähr
sein.
Ungefähr, ja.
Was kann man denn da jetzt machen, um den Schaden zu reparieren?
Tatsächlich tobt in diesen Minuten ein Streit zwischen Houston und der ISS und Moskau, denn die Kontrolle in Moskau ist entschlossen, das Loch mit einem flüssigen Harz zu verschließen, das dann aushärtet, während Alexander Gerst vorgeschlagen hat, eher etwas, das man wieder entfernen kann, wie zum Beispiel einen Gummistöpsel mit einer bestimmten Form dort reinzustecken, um dann zu gucken, ob es das Loch behebt. Die Gespräche sind, wenn man sich ein bisschen mit der Raumfahrt auskennt, geradezu dramatisch. Moskau hat den eigenen Kosmonauten gesagt, es handelt sich um ein russisches Raumschiff. Und das wäre jetzt so entschieden. Die Kosmonauten vor Ort haben allerdings eher den Anweisungen des amerikanischen Kommandanten Folge geleistet. Und im Moment hat man sich darauf geeinigt, erstmal eine Stunde zu warten.
Wenn es jetzt in dieser doch nicht ganz unwichtigen Soyuz-Kapsel ist, dieses Loch, können die Astronauten die Station denn im Notfall verlassen?
Ja, das hängt tatsächlich davon ab, wie gut es gelingt, dieses Loch wieder zu stopfen. Das Überkleben hat einigermaßen funktioniert. Und man guckt jetzt aber, ob es darüber hinaus sozusagen noch einen weiteren Verlust geben könnte, der etwas schleichender ist. Es ist eine wichtige Frage, wenn sozusagen eines von nur zwei Fluchtfahrzeugen betroffen ist. Und das wird man sich in den nächsten Tagen genauer anschauen müssen. Allerdings können die Kosmonauten und Astronauten zurzeit sicher sein, denn der Luftvorrat reicht für mehr als 3 Wochen.
Da sind wir ja alle wieder beruhigt. Die internationale Raumstation ISS, sie hat ein Loch. Nachdem Alexander Gerst ganz liebevoll mit einem kleinen Finger nachgefühlt hat, was es ist, überlegt man jetzt, wie man das Loch wieder kitten kann oder will. 1,5 Millimeter, es ist also nicht so groß. Michael Büker, der Astrophysiker, hat uns erklärt, wie man das macht. Ganz lieben Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Montag dieser Woche, da waren es knapp 6000 Menschen, die an der Demonstration teilgenommen haben, zu der der rechtspopulistische Bürgerverein aufgerufen hat in Chemnitz. Bei diesen Demonstrationen, da sind immer wieder verfassungsfeindliche Symbole sowie Gesten zu sehen. Der Journalist Tim Mönch, der hat die rechtsextreme Szene fest im Blick und er sagte Montag in diesem Programm her, dass er eine so große Zahl offen gezeigter, verbotener Symbole bisher noch nie gesehen hat.
Die verfassungsfeindlichen Symbole, wie das Zeigen des Hitlergrußes, sehr, sehr offen gezeigt. In dieser Form habe ich das so noch nicht erlebt. War auch nur möglich, weil die Polizei eben mit so wenig Einsatzkräften vor Ort war und nicht einschreiten konnte.
Auf unserer Facebook-Seite schrieb die Userin Erdner Pfeil, Hakenkreuze, SS ruhen, wo denn, wer denn? Da scheint es also Klärungsbedarf zu geben und auch wir haben uns gefragt, was macht die Polizei mit Menschen, die den Hitlergruß zeigen? Wie geht sie gegen diese verbotene Symbolik vor? Und macht es eigentlich Sinn, sowas anzuzeigen, wenn uns das auffällt? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat das für uns herausgefunden.
Ein hoch ausgestreckter rechter Arm hat es sogar live ins Fernsehen geschafft, ins RTL-Nachtjournal, das Montagnacht aus Chemnitz berichtete.
Sind ja noch einige Menschen hier unterwegs sind abends, aber die sind irgendwie betrunken, da müssen wir jetzt nicht so drauf hören.
Grüße. Zwei offensichtlich betrunkene Männer drängen sich zum Reporter ins Bild. Einer streckt den rechten Arm aus. Ob das Ganze auch ein strafbarer Hitlergruß war, bleibt unklar. Andere Fotos und Videos der Demonstration sind allerdings ziemlich eindeutig. Gegen 10 Personen wird aktuell ermittelt.
Politisch gut organisierte Neonazis wissen in der Regel, dass der Hitlergruß nicht zu zeigen ist, weil er nach § 86a bzw. nachfolgenden Bestimmungen strafbar ist, in der Regel auch geahndet wird. Das heißt, sie benutzen den nicht.
David Begrich, Rechtsextremismus-Experte beim Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Magdeburg.
Aber was wir jetzt in Chemnitz eben gesehen haben, war eine Mischszene aus Neonazis und Hooligans. Und das Zeigen des Hitlergrußes ist ja in Deutschland die maximale Provokation der Öffentlichkeit und des politischen Gegners.
Hitlergruß, Hakenkreuz, SS-Totenkopf oder bestimmte germanische Runen. Wer das zeigt oder an eine Häuserwand schmiert, macht sich strafbar. Ein sogenanntes Propagandadelikt. Und die machen einen Großteil der politisch motivierten Straftaten aus. Bei rechtsextremistischen Straftaten waren es im vergangenen Jahr knapp 60%. Wer erwischt wird, muss bis zu 3 Jahre in Haft oder eine Geldstrafe zahlen. Anfang des Jahres wurde zum Beispiel ein 27-Jähriger aus Augsburg verurteilt, der eine Polizeistreife mit Hitlergruß begrüßt hatte. Er zahlte 2.700 Euro. Um denen zu entgehen, zeigen Rechtsextreme über ihre Klamotten, Tattoos oder Fahnen eher Zahlencodes, Symbole oder Slogans, die nicht strafbar sind.
Es gibt T-Shirts, da steht drauf Nordic Walking. Da ist jetzt nicht sozusagen die Sportart gemeint, sondern abgebildet sind Soldaten der Waffen-SS in schwarzen Uniformen. Auch das ist eine deutliche Ansage.
Um die strafbaren Gesten und Symbole muss sich natürlich auch die Polizei kümmern. Allerdings sind die Beamten vorsichtig, wenn sie bei einer Demo auf eine gewaltbereite oder tatsächlich gewalttätige Menschenmenge treffen, sagt Sandra Steinbrock, Sprecherin der Polizei Essen.
Wenn wir dort mit Kollegen einmarschieren würden in die Demonstration, kann das sein, dass es wieder zu Widerstandshandlungen kommen kann. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass wir viele verletzte Kollegen haben. Deswegen wird da eine Güterabwägung vorgenommen.
Im Zweifel versuchen die Beamten also eher, die Verdächtigen später, nach der Demo abzugreifen und machen bis dahin erstmal Filmaufnahmen, um Beweise zu sichern. Außerdem geht es manchmal auch darum, verbotene SS-Runen oder Keltenkreuze fürs Erste unsichtbar zu machen, sagt Rechtsextremismus-Experte David Begrich. Strafbare Tattoos werden dann überklebt.
Da gibt es dann auch sozusagen manchmal den Service, dass da Heftpflaster ausgeteilt wird. Und dann muss eben ein Hakenkreuz oder ein artverwandtes Symbol einfach abgeklebt werden.
Wer selbst in der Nähe ist und einen Hitlergruß oder Hakenkreuze sieht oder sogar filmt, der kann natürlich bei der Polizei Anzeige erstatten. Allerdings muss ich dazu schon ein wenig Mut mitbringen. Denn der Angezeigte, also zum Beispiel der Neonazi, kann leicht rausfinden, wer ich bin und wo ich wohne, sagt Udo Vetter, Fachanwalt für Strafrecht.
Die bekommen über ihre Rechtsanwälte auch Akteneinsicht und erfahren natürlich so, wer die Anzeige gemacht hat. Das muss man als Bürger wissen, dass man möglicherweise dann eben gegebenenfalls in den Fokus von rechtsextremen, gewaltbereiten Menschen kommen kann.
Alternativ kann ich aber versuchen, bei den Polizisten vor Ort eine anonyme Anzeige zu stellen, sagt Udo Vetter, also ohne Namen und Adresse anzugeben. Oder ich schicke, wenn ich gefilmt habe, meine Videos anonym an die Polizei.
Es gibt ja mittlerweile Online-Möglichkeiten, Strafanzeigen zu erstatten. Das sind die sogenannten Online-Wachen der Polizei. Und da könnte man es natürlich auch drüber hochladen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr günstiger Wohnraum, das ist ein Wunsch, den viele haben, vor allem in den großen Städten in Hamburg, München oder Köln. Da macht die Wohnungssuche wirklich keinen Spaß. Viel zu viele Interessenten für viel zu wenig Wohnung, deshalb oft ganz absurde Preise, was man da hinlegen muss. Die Bundesregierung will jetzt mehr tun für bezahlbaren Wohnraum. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was plant denn die Große Koalition?
Sie will private Investoren dazu bringen, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. Klappen soll das mit Steuervergünstigungen, damit Bauprojekte insgesamt günstiger werden. Das Bundesfinanzministerium hat dazu laut der deutschen Presseagentur jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Aha, was ist da konkret geplant?
Die Steuervergünstigungen zielen auf Wohnungen mit einer eher einfachen Grundausstattung ab. Also es geht um solche, bei denen die Herstellungs- und Anschaffungskosten 3.000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Luxuswohnungen sind ausdrücklich ausgenommen. In dem Gesetzentwurf heißt es nämlich, Mietwohnungen mit hohem Standard, also mit Luxusausstattung, bedürfen keiner staatlichen Förderung und werden somit vollständig von der Förderung ausgeschlossen.
Also einfache Grundausstattung. Gibt es noch weitere Vorgaben?
Ja, ein paar. Zum Beispiel muss die Wohnung erstmal vermietet werden und zwar nach der Fertigstellung noch mindestens 9 Jahre. Steuerlich absetzbar sein sollen übrigens zeitlich begrenzt pro Jahr 5% der Baukosten. Also ich könnte jetzt hier mit zig weiteren Zahlen rumschmeißen, was das genau heißt. Ich versuche das Ganze aber mal runterzubrechen. Für ein Haus zum Beispiel mit 10 70 Quadratmeter Wohnungen wäre demnach eine Steuerersparnis von maximal rund 280.000 Euro möglich.
Naja, das ist ja nicht ganz wenig. Die Politik versucht ja da schon länger, den Wohnraum akzeptabel oder zumindest bezahlbar zu machen, damit die Mietpreise nicht weiter explodieren. Warum ist es so schwierig?
Die Politik ist einfach ein bisschen spät dran. Es gibt ja schon eine ganze Weile einen regelrechten Run auf die Großstädte in Deutschland und da kommt man jetzt einfach nicht mehr so richtig hinterher. Tatsache ist, dass weiter viel zu wenig gebaut wird. Der Deutsche Mieterbund sagt, eigentlich müssten pro Jahr rund 400.000 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Tja, die Realität sieht aber anders aus. Nur rund 60% davon werden auch tatsächlich gebaut. Es fehlt vor allem an Sozialmietwohnungen. Und du hast es angesprochen, es gab ja immer wieder Versuche von der Politik, das Ganze in den Griff zu bekommen, aber vieles war halt nicht so erfolgreich wie gehofft.
Da kommt einem sofort das Thema Mietpreisbremse in den Sinn.
Ja, das stimmt. Die ist ja sehr umstritten. Erst letzte Woche gab es dazu ein Gutachten, und zwar vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Gutachten hat für ordentlich Diskussionen gesorgt, weil das Gremium empfohlen hat, die Mietpreisbremse ersatzlos wieder zu streichen. Sie sei quasi wirkungslos. Bundesverbraucherschutzministerin Katharina Barley hat das Gutachten zwar kritisiert, aber dass es nicht so wirklich gut läuft, das sieht auch sie ein, denn sie will die Mietpreisbremse jetzt verschärfen.
Aha, sie hat also einen Plan, Katharina Barley. Was hat sie genau vor?
Vermieter, die eine Wohnung modernisieren, sollen das später nicht mehr so stark auf den Mietpreis durchschlagen dürfen. Und bei Renovierungen, die mit der Absicht angesetzt werden, Mieter loszuwerden, sollen Betroffene Anspruch auf Schadenersatz bekommen. Der Gesetzentwurf sieht außerdem eine Auskunftspflicht für Vermieter vor, wenn sie über ortsübliche Vergleichsmieten, so heißt es ja, hinausgehen. Geplant ist, dass sie in Zukunft dem neuen Mieter die Vormiete verpflichtend und ungefragt nennen müssen. Es gibt also ganz, ganz viele Pläne. All diese Dinge müssen aber noch im Detail innerhalb der Bundesregierung abgesprochen werden. Das könnte kommende Woche passieren.
Die Bundesregierung, sie plant einige Gesetze für mehr bezahlbare Wohnungen. Zusammengefasst hat uns das alles Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Italien möchte, dass auch mal rotiert wird, dass Migranten per Rotationsprinzip auch mal in andere Häfen gebracht werden und nicht immer nur nach Italien. Deshalb drohen sie auch, Schiffe mit Migranten künftig nicht mehr in italienische Häfen zu lassen. Auch Sophia-Schiffe nicht mehr. Sophia, so nennt sich der 2015 zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität gestartete Marineeinsatz der Europäischen Union. Und die Zukunft der Mission Sophia, die bis Jahresende laufen soll, die ist ziemlich ungewiss. Das beunruhigte heute auch Dominik Bartsch vom UNHCR Deutschland im ZDF Morgenmagazin.
Unsere allergrößte Sorge ist, dass damit die Seerettung, das heißt, dass die Rettung von Menschenleben, dass das wegbricht und dass wir dementsprechend noch mehr Tote im Mittelmeer beklagen werden müssen.
Über die Mission Sophia wurde heute in Wien gesprochen. Dort gab es nämlich ein Treffen der EU-Minister. Bettina Klein hat diese Veranstaltung für uns verfolgt. Ich habe mit ihr gesprochen und ich wollte wissen, zu welchem Ergebnis man dort heute in Wien gekommen ist.
Nee, es ist eigentlich erst ein Zwischenergebnis. Also die Verteidigungsminister haben sich bis heute Mittag darüber unterhalten. Dann kamen die EU-Außenminister hier in die Wiener Hofburg und haben am Nachmittag darüber geredet und tun das möglicherweise immer noch. Der Zwischenstand ist folgender. Erstens, man ist zum Ergebnis gekommen im Kreise der Verteidigungsminister jedenfalls und die sind zuständig für diese Mission Sophia. Ja, wir wollen alle daran festhalten und auch Italien will daran festhalten. Man hat das einstimmig so gesagt. Zweitens, es gibt den politischen Raum jetzt nach einer Lösung zu suchen. So, das ist der Stand der Dinge. Es sind verschiedene Möglichkeiten vorstellbar, dass man eben eine kleinere Gruppe von Staaten findet, die sich eben dann doch bereit finden, Häfen zu öffnen oder Migranten eben oder aus Seenot gerettete aufzunehmen. Es vermischen sich ja hier so ein bisschen zwei Ebenen. Das eine ist diese militärische Mission Sophia. Du hast es angedeutet, was die Aufgabe eigentlich war, nämlich gegen Schleuser, Schmuggler und dergleichen im Mittelmeer vorzugehen. Und das andere ist eben die Flüchtlingspolitik. Und es herrscht so ein bisschen auch der Unmut, auch gerade auf deutscher Seite darüber, dass die Italiener, so wird es wahrgenommen, quasi die Mission Sophia jetzt in Geiselhaft nehmen, um quasi ihre Ziele in der Flüchtlingspolitik durchzusetzen.
Man müsste ja eigentlich von Seiten der EU stolz auf diese Mission Sophia sein, wenn man mal drauf guckt, was sie erreicht hat. Immerhin wurden ja in den letzten 3 Jahren über 50.000 Migranten gerettet und eben die Schleuseraktivitäten kleiner gehalten. Wer hat denn da welches Problem mit dieser Mission?
Also das Hauptproblem hat Italien damit und auf Italien geht eigentlich diese Mission zurück. Auch Italien hat es immer als einen Erfolg eigentlich gesehen. Wir haben jetzt eine neue italienische Regierung und seitdem brechen insofern neue Zeiten an, als Italien sagt, das finden wir jetzt aber zutiefst ungerecht. Dass in den vergangenen 3 Jahren wurden eben etwa 50.000 Menschen gerettet und in dieser Vereinbarung ist halt vorgesehen, dass all die eben in Italien an Land und von Bord gehen und dort aufgenommen werden. So, und jetzt macht Italien also einen Riesendruck und sagt, warum warum eigentlich nur wir? Warum nehmen die anderen nicht auch diese Menschen auf? Das ist aber eine relativ neue Entwicklung. Bisher war man damit eigentlich einverstanden. Diese Zeiten haben sich jetzt geändert und das ist eben auch in diesem Kontext, dass Italien ja insgesamt auch gegen die Dublin-Verordnung insofern vorgeht, als es eben sagt, es kann nicht dabei bleiben, dass wir, nur weil wir eben geografisch am nächsten dran sind, weil viele oder die meisten eben zu uns und zu anderen Mittelmeerländern kommen, wir dann auch diejenigen sein sollen, die diese Asylverfahren dann abwickeln. Mhm. So, an der Dublin-Reform arbeitet man, aber bisher ist weit und breit keine Lösung in Sicht.
Mhm. Was würde es denn bedeuten, wenn es diese Mission Sophia jetzt nicht mehr geben würde in Zukunft?
Naja, das ist das ganze Problem, das eben bis 2015 und in dem Jahr eben auch noch bestand und ja in Wahrheit auch noch weiter besteht, das ist ja nicht wirklich gelöst. Man arbeitet eben daran, dass sich das Problem auf jeden Fall wieder verschlimmert. Also das war ja das Ziel, dass man quasi den Schleppern dort das Handwerk legt. Auf der anderen Seite, solange es Menschen gibt, die eben auch lieber dieses Risiko einer gefahrvollen Überfahrt eingehen, als eben in ihren Herkunftsländern zu bleiben, wird es eben auch weiter Schiffe mit Migranten an Bord geben. Und Sophia war eben der Versuch, den illegalen Schleppern und Schleusern dort das Handwerk zu legen. Und gleichzeitig natürlich wegen des internationalen Seerechts sind diese Schiffe auch in der Verpflichtung, in Seenot geratene aufzunehmen. Und das sind natürlich Hunderte pro Jahr, wenn nicht Tausende. Das heißt, all die würden wahrscheinlich ertrinken. Das ist die Hoffnung der Hilfsorganisation, die auch mit großer Sorge jetzt sehen, ob die Mission Sophia weitergeführt werden kann.
Italien hatte ja der EU eine Frist gesetzt zur Entscheidung, bis morgen sogar bis zum 31. August. Das Prozedere zur Verteilung der geretteten Menschen soll mal geregelt werden, soll nicht nur alles auf Italien abfallen. Jetzt haben wir gleich Freitag. Gibt es da eine Einigung irgendwie?
Ja, es gibt eben noch keine Einigung. Das sind ja hier auch informelle Treffen. Also das Verteidigungsministertreffen ebenso wie Gümnich, dieses traditionelle Außenministertreffen, da werden eigentlich keine Entscheidungen gefällt, sondern es wird einfach nur diskutiert und es wird gesehen, wo wäre denn eine Lösung möglich, an welcher Stelle. Also ob Italien das jetzt wirklich durchzieht und die Häfen da einfach dicht macht, das wird man sehen jetzt in der kommenden Woche. Es ist auch klar, dass die Innenminister auch da ein Wörtchen mitzureden haben, weil es eben um die Verteilung von Geflüchteten geht. Möglicherweise eben werden auch erst die Staats- und Regierungschefs, die sich Ende September das nächste Mal wieder treffen, da auch mit einbezogen werden müssen. Also ganz so schnell, wie Italien sich das wünscht, ist da keine Lösung aus italienischer Sicht zu sehen. Und man darf gespannt sein, ob die Regierung da sozusagen ihre Drohung dann wahr macht.
Die EU-Mission Sophia, sie steht auf der Kippe. Heute haben sich dazu Außen- und Verteidigungsminister der EU in Wien getroffen und haben beraten, wie es weitergeht. Bettina Klein, unsere Korrespondentin, hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Verena und ich, wir sind heute gestolpert über ein Wort, nämlich Analogastronauten. Das haben wir gelesen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Analogkäse, also so eine Art Pseudoraumfahrer, weil Analogkäse ist ja auch nicht richtiger Käse. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es gerade ein Casting dafür. Das österreichische Weltraumforum sucht nämlich Analogastronauten und wenn wir das werden wollen, bis zum 10. Oktober können wir uns da bewerben. Schauen wir es uns genauer an. Worum geht's, Verena?
Also wenn ich es jetzt gemein formulieren würde, dann würde ich sagen, es werden Simulanten von Mars-Expeditionen gesucht, aber natürlich hat das Ganze überhaupt nichts Negatives. Es geht wirklich darum, dass ein Team von Leuten zusammengestellt werden soll, das dann später an einem Ort auf der Erde, zum Beispiel in der Wüste von Oman oder auf einem Gletscher in Österreich, über mehrere Wochen durchspielt, was bei einer Mars-Mission auf die echten Astronauten so zukommen würde.
Und wenn das jetzt das österreichische Weltraumforum macht, so eine Ausschreibung, heißt das, da kann ich mich auch bewerben, ja?
Ja, du kannst dich auch da bewerben. Man muss zwischen 25 und 45 Jahre alt sein, mindestens 1,65 Meter groß. Mhm. Ich persönlich bin ja leider raus da mit 1,64 Meter im Personalausweis. Aber Thilo, die Auswahl, die ist wirklich hart. Du solltest auch beruflich am besten einen entsprechenden Hintergrund haben. Insgesamt werden am Ende 6 Frauen und Männer genommen, die dann ab April 2019 das 5 Monate lange Training zum Analog-Astro absolvieren dürfen und dann vielleicht auch bei der nächsten Mars-Simulationsmission antreten können. Die ist dann für 2020 geplant.
Aha. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen sportlich für sein?
Ja, durchaus. Also du musst zum Beispiel in der Lage sein, den Raumanzug anzuziehen und dann auch zu tragen. Der wiegt 45 Kilogramm und es dauert wohl schon 2 Stunden, um den anzuziehen. Und du musst es eben auch aushalten, an einem abgeschiedenen Ort, in einer unwirtlichen Gegend, mit der immer gleichen Gruppe von Leuten über mehrere Wochen. Das ist ja auch nicht für alle einfach. Und um eben die richtigen Menschen dafür zu finden, gibt es beim Casting mehrere Durchläufe und viele, viele Tests.
Das schafft doch niemand, oder?
Das schaffen durchaus Leute. Zum Beispiel die deutsche Physikerin und Meteorologin Carmen Köhler aus Berlin. Die gehört schon zur Stammmannschaft inzwischen. Sie war bei der letzten Mission im Frühjahr dieses Jahres zum Beispiel dabei in der Wüste von Oman und davor auch in einem simulierten Marscamp am Kaunertaler Gletscher in Österreich. Sie hat uns hier im Programm schon davon erzählt, zum Beispiel was sie bei der ersten ihrer Expeditionen besonders spannend fand.
Das war das erste Mal, dass ich 4 Stunden lang tatsächlich im Anzug war. Sonst hatten wir den meistens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann war es auch weiterhin spannend, generell die Experimente, die wir davor ohne Anzug probiert hatten, wirklich im Anzug durchzuführen und dann wirklich in der Gletscherumgebung. Das war dann auch nochmal was ganz anderes, auf diesem Gletscher rumzulaufen und dann mit den 45 Kilo auf dem Rücken, das ist dann auf jeden Fall was Neues.
Also geht es vor allem bei solchen Missionen darum, zu gucken, wie Astronauten mit diesen körperlichen Strapazen klarkommen?
Nicht nur. Also Analogmissionen sind in der Weltraumforschung tatsächlich Standard, auch bei der NASA und bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Also alles, was im Weltraum stattfindet, wird auch immer auf der Erde getestet und durchgespielt. Und zwar eigentlich vor allem, um herauszufinden, wo Schwierigkeiten auftreten könnten, wenn was, also das nicht klappt. Mhm. Zum Beispiel auch in Sachen Kommunikation, wie Carmen Köhler uns erzählt hat.
Wir hatten einmal das Base auf dem Mars quasi, auf dem Kaunertaler Gletscher. Und zudem hatten wir noch den Mission Support Center, so wie ihn auch die NASA beispielsweise hat, unten auf der Erde in Innsbruck. Und dann diese Kommunikation zwischen beiden hatten wir dann auch mit 20 Minuten Verzug jeweils. Also 10 Minuten dauerte eine Nachricht, bis sie dann auf der Erde angekommen ist. Und dann halt nochmal 10 Minuten, bis man dann die Antwort erhalten hat. Und auch sowas gehört zu der Simulation tatsächlich dazu. Und auch da ist es sehr, sehr hilfreich zu wissen, für was ist dieser Zeitverzug wirklich kritisch und für was klappt der einwandfrei?
Also es geht tatsächlich um viele technische Details, die auszuprobieren und durchzuspielen, aber manchmal auch um ganz simple Alltagssachen.
Mhm. Klatschen oder was?
Klatschen. Also schönes Beispiel ist, was mache ich eigentlich, wenn mir die Nase juckt und ich kann nicht einfach den Helm abnehmen und mit dem Finger kratzen? Das ist ja sicherlich eine sehr unangenehme Situation. Und da gibt es inzwischen jetzt eine Art eingebautes Schnuffeltuch im unteren Teil des Mars-Anzug-Helms, an dem du dir dann deine Nase reiben kannst, dann ist das Problem vorbei.
Vielleicht kann man mit dem Tuch dann auch wieder Löcher stopfen.
Ja, bestimmt.
Wenn die gerissen werden durch Weltraumschrott. Mal anders gefragt, lohnt sich das? Ist der Job gut bezahlt?
Nein, der ist gar nicht bezahlt. Analogastronauten machen das wirklich ehrenamtlich und sie werden aber oft von ihren Arbeitgebern oder wenn es zum Beispiel Doktoranden sind, von ihren Universitäten freigestellt, weil auch die natürlich von dem Know-how profitieren können, dass ihre Mitarbeiter von einer solchen Ausbildung mitnehmen.
Ihr könnt euch jedenfalls bewerben, wenn ihr Lust drauf habt, beim österreichischen Weltraumforum, wenn ihr Analogastronautin oder Analogastronaut werden wollt. Man macht's für den Ruhm, haben wir gelernt. Wenn ihr zwischen 25 und 45 seid und mindestens 1,65 groß, was in diesem Studio hier immerhin 50% der Anwesenden erfüllen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.